Guten Morgen und herzlich willkommen, ihr und Sie alle in Präsenz hier in unserer Räumlichkeit und auch Netz in der weiten Welt. Wie schön, dass wir verbunden sind, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, uns auf die guten Zusagen unseres lebendigen Gottes verlassen dürfen, ins Bewusstsein rufen können. Und so wollen wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes beginnen. Amen. Ja, in einer Woche, in einer vergangenen Woche, wo viele Nachrichten, viele schreckliche Nachrichten in der weiten Welt, aber auch vielleicht in unserem persönlichen Umfeld auf uns einprasseln, ist es gut, dass wir zusammen sind und wirklich Gott begegnen, auf seine Verheißungen uns verlassen, ihm vertrauen und uns gegenseitig auch Mut machen, unserem lebendigen Gott zu vertrauen. Der Sonntag heißt Invocavit, das heißt: Wenn er mich anruft, will ich ihn erhören. Welch tolles Vorrecht ist das für uns. Das steht im Psalm 91, Vers 15. Wir freuen uns, dass Markus Schulze unter uns ist. Er wird uns die Predigt halten. Zu dem Thema zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Es geht um die Verse in Jesaja 40, Vers 12. Der Wochenspruch, der über der neuen Woche steht, ist in 1. Johannesbrief 3, Vers 8 zu finden. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben einen großen Gott, der Macht hat, der wirklich den Tod, die Werke des Teufels besiegt hat, generell, und auch uns immer wieder ermutigen möchte, darauf zu vertrauen, auf seine Macht, dass er im Großen und im Kleinen auch die Dinge zerstört, die uns zerstören. Dass er die Brücke ist, die uns zu ihm führt, und dadurch in seine Nähe wir kommen dürfen und in seinen Machtbereich. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Möge uns dieser Vers in der kommenden Woche begleiten. Wir wollen gemeinsam singen. Das Lied wird angezeigt. Vater, ich komme jetzt zu dir. Als ein Kind laufe ich in deine Arme. Das wollen wir singen und wollen es auch tun, in die Nähe Gottes kommen und wirklich bei ihm Hilfe und Trost zu finden. Dazu möge der Gottesdienst dienen. Vater, ich komme jetzt zu dir. Thank you. Ja, zu den Abkündigungen. Die Veranstaltungen finden wie gewohnt statt. Besonders ist zu erwähnen, dass morgen eine Schulungsreihe beginnt zum Thema Predigt. Wie halte ich eine Predigt? Wie baue ich eine Predigt auf? Dazu wird der Bruder Wagner uns montags, den ersten Montag im Monat, immer Schulung anbieten. Und es startet morgen 19 Uhr hier in diesen Räumlichkeiten. Also immer erster Montag im Monat, ab morgen 19 Uhr. Dann wie gewohnt am Mittwoch die Bibelstunde. Am nächsten Sonntag wieder um 10:30 Gottesdienst. Wir wollen jetzt aufgrund der aktuellen Situation diesen Sonntag und den kommenden Sonntag das Opfer für Geschwister in Odessa in der Ukraine einsammeln. Dort bestehen wohl persönliche Kontakte, so wie ich das vom Rainer Wagner gehört habe.
Die Bibelschule Siloa gibt
viele Geschwister, die aus der Ukraine. Ah ja, okay. Rainer Wagner ist ja Mitinitiator der Bibelschule in Siloa und dort gibt es viele Verbindungen in die Ukraine und ja, dieses Opfer ist eurer Liebe anbefohlen.
Ich kann auch im Gottesdienst ein paar Bilder von den Gemeinden dort zeigen.
Ah, optimal. Also nach dem Gottesdienst gibt es noch ein paar Bilder von Gemeinden dort in der Ukraine, in Odessa.
Vielleicht noch ein Hinweis, wenn jemand einen Vertrag spendet, es gibt die Möglichkeit, eine Spendenbescheinigung.
Ja, okay. Also generell ist ja die Möglichkeit der Spendenbescheinigung gegeben, auch von unserer Gemeinschaft aus. Wenn da jemand einen höheren Betrag spenden will, einfach den Lothar oder Martin oder Jürgen anspreche, beziehungsweise die Adresse in der Opferkorb mit dazu. Okay, dann, ja, eigentlich war geplant, dass am 20.03., also heute in 14 Tagen, Peter und Renate Young kommen aus England. In der momentanen Situation, Corona-bedingt, ist es leider nicht möglich. Es wird verschoben, nur als Vorabinfo. Also 20.03. kommen Peter und Renate nicht. Dann, einfach noch einen Termin zum Vormerken. Am 21.03. findet die Mitgliederversammlung um 19 Uhr, das ist auch ein Montag, hier in den Räumlichkeiten statt. Gut, dann noch herzliche Einladung. Morgen in 14 Tagen zum Frauenkreis wieder bei Familie Pupans. Herzliche Einladung, 14.03. 9 Uhr bei Familie Pupans in Igelheim. Mit Frühstück, also ein bisschen Hunger aufheben. Schön, danke für eure Bereitschaft, dass ihr das immer wieder anbietet. Ja, es ist gut, wirklich in diesen Zeiten Orte der Gemeinschaft zu haben, der Begegnungen und einfach der Ermutigungen des Austausches. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt, wenn von eurer Seite nichts mehr ist. Bitte? Gut. Okay, dann das Thema Tod hat mich jetzt schon auch in der vergangenen Woche zum einen aus der Nachricht halt, weil einfach so sinnloses Sterben ganz in unserer Nähe geschieht, bewegt. Das Thema Tod hat mich auch in der Bibellese bewegt, wo es um Lazarus ging, um Jesu Umgang mit Lazarus' Tod und ja, wie jeder von den dort Beteiligten mit umgegangen ist. Und deshalb ist mir heute für die Schriftlesung sind wir Verse aus Römer 14, 7 bis 9 in den Sinn gekommen. Dort geht es eigentlich um das Stehenlassen des Anderen in seiner Anderartigkeit. In der römischen Gemeinde ging es ja um Götzenopferfleisch und so weiter. Aber die zentrale Verse fand ich auch sehr wichtig im Umgang mit dem Tod. Und die möchte ich uns einfach lesen. Römer 14, die Verse 7 bis 9. denn wir gehören uns selbst nicht, ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Wenn wir leben, leben wir, um dem Herrn Freude zu machen. Und wenn wir sterben, sterben wir, um beim Herrn zu sein. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist ja gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr über alle Menschen zu sein, über die Toten und über die Lebenden. Wir wollen zusammen beten. Lieber Herr Jesus Christus, hab du herzlichen Dank, dass du Realität bist. Und wir wollen uns auf deine Realität besinnen und in dir vertrauen. Und auch wenn so viele Realitäten uns Wirklichkeit erscheinen und real, so bitten wir dich doch, dass wir ja, deine Worte und das, was du bist, dass das unsere Wirklichkeit ist, auch für unseren Alltag, in dem wir uns bewegen, in dem wir leben, ja, in dem wir Vertrauen zu dir immer wieder erkämpfen müssen und uns entschließen müssen, dir zu vertrauen, auch wenn wir nichts sehen, wenn wir nichts fühlen. Hab du Dank, dass wir uns jetzt auf dein Wort besinnen dürfen, auf deine gute Zusage. Hab du Dank, dass dir die Welt nicht egal ist, dass dir auch ja, die Welt nicht aus den Händen geglitten ist, sondern dass du sie in der Hände hältst, dass du leidest mit den vielen, die leiden, und dass du tröstest. Sei du unser Trost, sei du unsere Wegweisung, sei du der, der uns befähigt, auch zu handeln. Sei du die Kraft, die uns antreibt. Wir bitten dich, dass du uns stille machst, dass wir auf dein Reden hören, dass du dem Bruder Schulze die gute Worte gibst, die du geredet haben möchtest. Und dass du uns ja alle segnest, die jetzt hier zuhören, die ja, egal, weltweit auf dich vertrauen, sich deinem Wort aussetzen. Segne du uns. Und wir bitten dich in besonderer Weise, dass du auch die Kinder jetzt in den Kindergottesdienst begleitest, dass du sie segnest, dass sie lernen, dass du ein vertrauenswürdiger Gott bist, der uns annimmt, so wie wir sind, der Kraft hat, uns zu verändern. So segne und bewahre du. Amen. Wir wollen vor der Predigt das Lied singen, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Nach dem Lied sind dann die Kinder eingeladen für die Kindergottesdienst. Thank you.
Liebe Gemeinde, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen heute Morgen. Schön, dass Sie da sind, hier vor Ort und auch an der Übertragung. Wir haben es gerade gesungen. Gott lässt uns nicht laufen, er lädt uns immer wieder zu sich ein. Wir sind eingeladen, heute Morgen zu ihm zu kommen, in seine Nähe zu kommen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich möchte mit euch heute Morgen über das Thema sprechen, gegen die Angst, hoffnungsvoll in der Verzweiflung. Gegen die Angst, hoffnungsvoll in der Verzweiflung. Und dazu habe ich einen Text ausgewählt aus dem Buch Jesaja, aus dem Kapitel 40, die Verse 12 bis 31. Und diesen Text möchte ich mit Ihnen anschauen und möchte diesen Text in die Geschichte stellen und möchte diesen Text auch in unsere ganz persönliche Situation, unser ganz persönliches Leben stellen. Und ich möchte uns die ersten Verse daraus lesen, die Verse 12 bis 18. Da heißt es: Wer misst das Meer mit der hohlen Hand? Wer kann mit der ausgespannten Hand den Himmel vermessen? Wer misst den Staub der Erde mit einem Scheffel? Wer wiegt die Berge mit einer Waage und mit Gewichten die Hügel? Wer bestimmt den Geist des Herrn? Wer kann sein Berater sein und ihn unterrichten? Wen fragt er um Rat und wer vermittelt ihm Einsicht? Wer kann ihn über die Pfade des Rechts belehren? Wer lehrt ihn das Wissen und zeigt ihm den Weg der Erkenntnis? Seht, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, sie gelten so viel wie ein Stäubchen auf der Waage. Ganze Inseln wiegen nicht mehr als ein Sandkorn. Der Libanon reicht nicht aus für das Brennholz. Sein Wild genügt nicht für die Opfer. Alle Völker sind vor Gott wie ein Nichts. Für ihn sind sie wertlos und nichtig. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen und welches Bild an seine Stelle setzen? Und ich möchte diese Predigt mit einer Hymne an unseren Schöpfer beginnen. Himmel, Erde, Luft und Meer zeugen von des Schöpfers Ehr. Meine Seele singe du, bring auch jetzt dein Lob herzu. Seht das große Sonnenlicht, wie es durch die Wolken bricht. Auch der Mond, der Sternenpracht, jauchzen Gott bei stiller Nacht. Seht, wie Gott der Erdenball hat gezieret, überall Wälder, Felder, jedes Tier zeigen Gottes Finger hier. Diese beiden Texte halten in einer ganz großen Distanz zu unserem täglichen, alltäglichen Klein-Klein fest, unabhängig davon, in welchem Zeitalter du lebst, unabhängig davon, in welcher Sackgasse sich dein Leben vielleicht befinden mag, unabhängig davon, was für Herausforderungen dich in deinem Leben gerade beschäftigen, welche Wahrheiten in deinem Leben ins Wanken geraten, es gibt etwas, an dem du dich festhalten kannst. Immer, in jedem Fall, auch in deinem ganz persönlichen Fall, auch im freien Fall kannst du dich daran festhalten. Es gibt immer dieses Etwas, das du ergreifen kannst. Und dieses Etwas ist jemand, derjenige, der das Meer mit der hohlen Hand ausschöpfen kann. Ich möchte etwas hinterfragen, alles gut und schön. Aber haben wir es nicht alle schon erlebt, dass sich unser Leben vielleicht nicht ganz so gehalten anfühlt? Dass wir eben doch immer wieder einmal, so wie es der Psalm 23 sagt, in einem finsteren Tal landen, wo ich eben nicht mehr diesen Haltegriff entdecke, wo ich nicht mehr die Reißleine finde, mit der ich den rettenden Fallschirm auslösen kann. Wenn wir in die Bibel schauen und insbesondere in das Buch der Psalmen, da finden wir viele Menschen, die auch mit ihrer Bedrängnis und in ihrer Bedrängnis zu Wort kommen. In fast der Hälfte aller Psalmen, da wird geklagt, da wird geschimpft, da wird mit Gott gerungen. Da müssen Lasten ertragen, da muss Unglück verdaut werden, Krisen überwunden. Und mit all dem liegen die Menschen in Bedrängnis Gott in den Ohren. Und meistens hilft es ihnen, meistens tut es ihnen gut. Gegen Ende ihrer Klage, lesen wir, wird es ihnen leichter ums Herz. Oder sie berichten sogar davon, wie Gott ihnen geholfen hat. Heute aber möchte ich mit euch noch ein Stockwerk tiefer gehen. Wir möchten uns heute nicht auf der Ebene der Sorgen und Probleme bewegen, sondern ich möchte noch eine Stufe tiefer gehen, nämlich in die Verzweiflung. Ich glaube, das lässt sich oft nicht so sauber trennen, wenn wir von Sorgen sprechen und von Verzweiflung sprechen. Die einen, die sind schon am Verzweifeln, wenn sie in der Schule nur eine 5 schaffen und keine 6. Der eine, der ist schon am Verzweifeln, weil ihm langsam die Haare ausgehen. Verzweiflung kann mich packen, wenn meine wichtigste Beziehung auseinanderfällt oder meine Arbeitsstelle unsicher wird, einverstanden. Aber ich möchte mal all diese Dinge noch zurücklassen, noch tiefer in dieses finstere Tal hineingehen, in die Momente des Lebens, wo ich einfach ohnmächtig bin. Wo alles auseinanderbricht, wo mir das Leben unendlich schwer wird, wo ich kein Licht mehr am Ende des Tunnels wahrnehme, wo nur noch Tunnel ist, wo nur noch Schwere ist, wo nur noch Ohnmacht ist, wo keine Hoffnung mehr ist. Verzweiflung. Solche Finsternis, die kommt auch in der Bibel vor. Zum Beispiel in einem Klagepsalm, in dem am Schluss eben nicht dieses Aufatmen kommt. Das ist der Psalm 88. Der Beter des Psalms 88 bleibt in seinem Loch stecken und sein letztes Wort ist das hebräische Wort Machschak. Das hört sich schon auf Hebräisch irgendwie ganz gruselig an. Es heißt Finsternis, finsterer Ort. In diesem Ort bleibt der Beter bis zum Schluss. Jetzt kann man argumentieren, ja gut, das ist jetzt ein Psalm in der Bibel, wo das so ist, das ist vielleicht eine Ausnahme. Wenn wir die anderen Psalmen anschauen, wenn wir die anderen Menschen in Bedrängnis anschauen, da geht es ja am Ende immer aufwärts. Bin ich auch mit einverstanden, aber ich möchte noch etwas anführen, und zwar die Geschichte, die zusammengefasst mit meinen Worten folgendermaßen lautet: Es war einmal vor langer Zeit, und das ist kein Märchen, da lebten Menschen unterdrückt und geschunden in einem fremden Land. Und eines Tages, da trat ein Mann von Gott gesandt in das Schicksal dieses Volkes und er wendete dieses Schicksal. Er beendete die Not und er führte dieses Volk in ein Land, darin Milch und Honig fließen, im Namen seines Herrn. Und fortan nannten sie sich nicht mehr Sklaven, sondern Gottesvolk. Diese Geschichte von der Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten, das legt den Grundstein für das Gottesbild im Judentum und in der Christenheit. Und das Bekenntnis lautet nicht, es gibt da irgendjemand, es gibt wahrscheinlich irgendwo einen Gott. Nein, sondern das Bekenntnis heißt, wir haben einen Gott, der unsere Not sieht und der sich von seinem Leiden bewegen lässt. Das ist das Bekenntnis, was uns im zweiten Buch Mose Kapitel 3, Vers 7 gegeben wird. Warum? Weil Gott uns nicht egal ist, weil Gott die Menschen nicht egal ist, weil wir ihm nicht egal sind. Aber wir überlesen bei dieser Geschichte von dem Auszug aus Ägypten oft den Anfang der Geschichte. Dieser Anfang steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 1. Und da möchte ich uns die Verse 8 bis 14 lesen. Da heißt es, in Ägypten kam ein neuer König an die Macht, der Josef nicht gekannt hatte. Er sagte zu seinem Volk, seht nur, das Volk der Israeliten ist größer und stärker als wir. Gebt Acht. Wir müssen überlegen, was wir gegen sie tun können, damit sie sich nicht weiter vermehren. Wenn ein Krieg ausbricht, können sie sich unseren Feinden anschließen, gegen uns kämpfen und sich des Landes bemächtigen. Da setzte man Fronvögte über sie ein, um sie durch schwere Arbeit unter Druck zu setzen. Sie mussten für den Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratlager bauen. Je mehr man sie aber unter Druck hielt, umso stärker vermehrten sie sich und breiteten sie sich aus, sodass die Ägypter vor ihnen das Grauen packte. Daher gingen sie hart gegen die Israeliten vor und machten sie zu Sklaven. Sie machten ihnen das Leben schwer durch harte Arbeit mit Lehm und Ziegeln und durch alle möglichen Arbeiten auf den Feldern. So wurden die Israeliten zu harter Sklavenarbeit gezwungen. Hier hat ein ganzes Volk nicht einfach nur ein paar Probleme. Ein ganzes Volk wird bekämpft, unterdrückt, unterjocht. Ein ganzes Volk wird hier gemobbt. Hier macht sich Verzweiflung breit. Denn die Lage ist aussichtslos. Da kann man nicht auf die Straße gehen, dagegen protestieren oder politisch etwas korrigieren. Das Volk der Hebräer steckt ohnmächtig in dieser Situation, weil dem Willen des Pharaos stellt sich nichts in den Weg. Um aus dieser Situation herauszukommen, da brauchte es ein Wunder. Und daran glaubten die Menschen, die Hebräer, gar nicht mehr daran zu denken. Und dann kam dieses Wunder. Ein Ziegenhirte aus der Wüste namens Mose. Ihr kennt die Geschichte und ihr kennt das Ende der Geschichte. Gelobtes Land. Aber habt ihr auch wahrgenommen, aus welcher tiefen Verzweiflung diese Geschichte gestartet ist? Wenn wir das übersehen, dann stehen wir in der Versuchung, an einen schönen Wettergott zu glauben. Das heißt, ihm nur dann die Ehre zu geben, wenn uns die Sonne scheint, wenn er uns das gelobte Land vor die Füße legt. Wenn sich da ein paar Wölkchen reindrängen, da werden wir ihn vielleicht noch bitten, aber dass er das wieder in Ordnung bringt. Aber was ist denn, wenn es nur noch regnet und stürmt? Was ist denn, wenn es zum Verzweifeln ist? Und dieses Tief erlebt das Gottesvolk in seiner zweiten großen Geschichte, die die Bibel uns erzählt. Und die zweite große Geschichte dieses Volkes beginnt im gelobten Land. Das Gottesvolk bekommt auf dem Weg durch die Wüste etwas mit, das ihnen helfen soll, die neu geschenkte Freiheit nicht wieder zu verlieren. Gott gibt den Menschen, seinem Volk, die 10 Gebote. Und schon bald hören wir in der Geschichtsschreibung der Bibel, dass sich dieses Volk sehr schnell von Gott befreien will. Mit König David, da scheint das Volk wieder die Kurve zu bekommen. Aber schon bei Salomo bröckelt es wieder. Seine beiden Söhne, die sind bei der Nachfolgeregelung derart zerstritten, dass sich das gelobte Land in 2 Teile aufteilt, in das Nordreich Israel und das Südreich Juda. So gesehen ist das schon mal ein ziemlicher Dämpfer für die Befreiungsgeschichte. Das ist doch so eine kleine Niederlage für den Gott des gelobten Landes. Die Menschen könnten ins Fragen kommen, ist dieser Gott vielleicht doch nicht so vertrauenswürdig? Und anschließend stellt die Bibel einem König nach dem anderen ein Zeugnis aus. Er tat, was dem Herrn missfiel. Gott lässt sich das gefallen. Er erweist sich über Generationen als unglaublich geduldig. Und er schickt Propheten in das Nordreich, um die Menschen zur Umkehr zu bewegen. Aber es nützt nichts. Und Gott ruft ein Donnerwetter aus dem Norden. Die Assyrer überfallen Israel. Juda wird wie durch ein Wunder davor bewahrt. Aber Israel wird deportiert, verschwindet von der Landkarte. Die Menschen fragen Gott, wieso lässt du das zu? Unsere schöne Geschichte vom gelobten Land, die zerbröckelt ja immer mehr. Naja, Juda mit der Hauptstadt Jerusalem und dem Tempel, das haben sie ja noch. Und 100 Jahre später wird das stolze Assur mit seiner Hauptstadt Ninive untergehen. Hat Gott danach geholfen? Und die Babylonier, die kämpfen sich in Mesopotamien an die Macht. Und jetzt übernimmt einer der größten Herrscher der Antike das Zepter, Nebukadnezar. Und als ihn das kleine Juda mehrfach ärgerte, da fackelt dieser Nebukadnezar gar nicht lang. Er lässt Jerusalem 2 Jahre lang belagern, das heißt aushungern. Und die Bevölkerung ist schließlich so verzweifelt, dass sie Breschen in die eigenen Stadtmauern schlagen, um aus dieser Hölle herauszukommen. Auch der König Zedekia, der das alles eingebrockt hat, versucht zu fliehen. Aber er wird dabei erwischt und er wird gefangen genommen. Seine beiden Söhne werden vor seinen Augen hingerichtet. Und das war dann auch das Letzte, was er gesehen hat. Denn danach wurde er geblendet und nach Babylon deportiert. Juda wurde entvölkert und es blieben nur ein paar einfache Weinbauern und Ackerbauern übrig. Salomos Tempel ging in Flammen auf und so auch der Königspalast und alle Häuser der Stadt. Und ein verschüchtertes, kleines Häufchen übriggebliebener. Die fliehen schließlich. Sie fliehen nach Ägypten. Ausgerechnet Ägypten. Dort waren wir doch schon. Wie um zu verdeutlichen, dass sich die ganze Befreiungs- und Hoffnungsgeschichte wieder in Luft aufgelöst hat. Zurück zum Anfang. Nein, noch schlimmer. Jetzt macht nicht mal mehr das Hoffen auf Gottes Eingreifen Sinn. Denn die Sache mit Gott, die ging ja ganz gewaltig schief. Wir sind also in der totalen Verzweiflung angekommen. Diese Menschen, die hatten nicht nur ein, die hatten nicht nur 2 Probleme, sondern die sahen einfach nur noch schwarz. Und in diese Verzweiflung hinein schickt Gott Propheten. Und sie sollen zuallererst eines tun. Sie sollen trösten. Und dann einen Neuanfang verkünden. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass diese Propheten einen schweren Stand hatten und dass es ziemlich Mut benötigte, im Namen dieses Gottes, der ja offenbar gescheitert war, aufzutreten. Umso erstaunlicher, wie sie das tun. Wir haben in den ersten Versen der Lesung eben gehört, wie die Propheten, wie Jesaja das tut. Und ich möchte an dieser Stelle weiter lesen. Und ich mache einfach weiter, wo die Lesung aufgehört hat. Und jetzt hört euch das einmal an mit dem Wissen, was für ein verzweifeltes Häufchen da vor ihm sitzt. Wir werden überrascht sein. Da heißt es, der Handwerker gießt ein Götterbild. Der Goldschmied überzieht es mit Gold und fertigt silberne Ketten dazu. Wer arm ist, wählt für ein Weihegeschenk ein Holz, das nicht fault. Er sucht einen fähigen Meister, der ihm das Götterbild aufstellt, so dass es nicht wackelt. Jesaja holt seine Zuhörer dort ab, indem er das damals übliche religiöse Geschäft beschreibt. Und ich denke, sie werden ihm dabei zugenickt haben. Ja, genau, das kennen wir, so machen wir das. Richtig. Und damit hat Jesaja sie in die Falle gelockt. Und er lässt sie zuschnappen. Und er fragt sie, findet ihr das normal? Findet ihr das normal, so mit Gott umzugehen? Mit wem glaubt ihr denn, habt ihr es hier zu tun? Und ich lese weiter. Jesaja schreibt, wisst ihr es nicht, hört ihr es nicht? War es euch nicht von Anfang an bekannt? Habt ihr es nicht immer wieder erfahren seit der Grundlegung der Erde? Er ist es, der über dem Erdenrund thront. Wie Heuschrecken sind ihre Bewohner, wie einen Schleier spannt er den Himmel aus. Er breitet ihn aus wie ein Zelt zum Wohnen. Er macht die Fürsten zunichte, er nimmt den Richtern der Erde jeden Einfluss. Kaum sind sie gesät und gepflanzt, kaum wurzelt ihr Stamm in der Erde, bläst er sie an, sodass sie verdorren. Der Sturm trägt sie fort wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wem sollte ich ähnlich sein? Spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und schaut. Wer hat die Sterne dort oben erschaffen? Er ist es, der ihr Heer täglich zählt und heraufführt, der sie alle beim Namen ruft. Vor dem Allgewaltigen und Mächtigen wagt keiner zu fehlen. Jakob, Israel, warum sprichst du so? Mein Weg ist dem Herrn verborgen, meinem Gott entgeht mein Recht. Weißt du es nicht? Hörst du es nicht? Der Herr ist ein ewiger Gott, der die weite Erde erschuf. Er wird nicht müde und matt, unergründlich ist seine Einsicht. Diese Worte ruft Jesaja den Menschen zu. Und Jesaja muss ziemlich heftig gegen die Verzweiflung ankämpfen. Er sagt: Augen auf, Ohren auf, Hirn einschalten, Mund auf zum Staunen. Gott ist mit dieser Resignation nicht kompatibel. Das passt nicht zusammen. Er wird nicht müde und matt. Das heißt, er resigniert nicht. Nein, Gott ist immer noch unterwegs. Unergründlich ist seine Einsicht. Das heißt, er sieht dich auch jetzt. Er sieht dich auch jetzt in deiner Verzweiflung. Du siehst nicht mehr klar. Er sieht für dich klar. Und das dieser Gott gerade dich im Blick hat. Das wird jetzt noch geklärt. Jesaja sagt, er gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen. Ihr, die ihr am Stolpern seid, die, die ihr müde und matt in den Seilen hängt, das geht an eure Adresse. Darum macht jetzt eine Kraftaufwendung, vertraut gerade jetzt und erst recht jetzt, weil ihr es so nötig wie noch nie habt, weil es jetzt so Sinn macht wie noch nie. Und diesen einen Hoffnungsfaden, den hat Gott bis in die tiefste Tiefe hineingesponnen, damit du ihn ergreifen kannst. Und die Vision dahinter, die steht im letzten Vers dieser Rede. Da heißt es: Die aber, die dem Herrn vertrauen, ja, sie schöpfen neue Kraft, sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Und jetzt kommen wir in unsere Zeit. Jetzt kommen wir zu unseren kleineren und größeren Verzweiflungsmomenten. Vielleicht, wenn ihr mit jemandem zu tun bekommt, der ganz unten ist, was würdet ihr mit ihm machen? Was macht ihr mit einem Menschen, der so verzweifelt ist? Ich wurde einmal zu einem Mann gerufen, der hatte Krebs im Endstadium. Und er wusste, dass er in wenigen Tagen vor seinem Schöpfer stehen wird. Und er wurde von Ängsten und Zweifeln und Fragen geschüttelt. Ich werde dieses Gespräch nie vergessen. Ein Mensch, der in der absoluten Verzweiflung war. Von Angst und Zweifeln und Fragen geplagt. Was macht man dann? Was sagt man denn dann in so ein finsteres Tal hinein? Irgendwas sollte man doch tun können. Soll man in diesem Moment dann irgendetwas Richtiges sagen? Oder sollte man dann etwas richtig Frommes sagen? Wenn ihr mit einem Menschen zu tun bekommt, der in der Verzweiflung steckt, dann gibt es meines Erachtens keine schnelle Hilfe. Ich möchte es in einem Bild sagen. Ein verzweifelter Mensch, der ist nicht nur einfach gestolpert und man geht hin und hilft ihm wieder auf. Nein, ein verzweifelter Mensch, der hat sich in eine Höhle verkrochen. Und der hat vorerst überhaupt keine Lust und keine Kraft auf das Leben. Und es wäre ihm lieber, wenn diese Höhle zusammenstürzt oder zumindest der Eingang. Und dann frage ich mich, kann man für solche Menschen noch etwas tun? Wo kann man dann in so einer Situation einen Funken Hoffnung aufspüren? Und ich möchte uns heute Morgen einen Vorschlag machen. Wir hoffen stellvertretend für diese Menschen. Im Namen von Jesus Christus tun wir das. Nicht, weil wir stark sind, sondern weil wir dem Herrn vertrauen. Wie Jesaja es damals seinen verzweifelten Leuten in Erinnerung rief, konkret sieht das so aus, dass ich mich hartnäckig an die Seite dieser Menschen stelle und dass ich vorerst auf aufmunternde Sprüche verzichte, dass ich keine Weisheiten verkünde, sondern dass ich diesen Menschen nicht alleine lassen und dass ich diesen Menschen das spüren lasse, dass ich mit ihm leide. Und vielleicht sagt jetzt der ein oder andere, naja, aber ist das nicht ein bisschen zu wenig christlich, einfach nur da zu sein, nur da zu sitzen, mitzuleiden? Dann zeige ich auf das Kreuz. Warum erzählt uns denn die Bibel die Geschichte von einem leidenden Heiland? Wieso soll ausgerechnet dieses Bild der Verzweiflung eines gekreuzigten Jesus uns Heil bringen? Wieso muss denn Jesus durch das finstere Tal gehen? Weil wir seit der Kreuzigung darauf vertrauen dürfen, dass Gott in unsere Verzweiflung hineinkommt. Und wir können ihn auch dort nicht abhängen. Unsere Verzweiflung, unsere Not, die Not dieser Welt, auch dieser aktuellen Welt, ist für ihn keine fremde Welt. Auch dort ist mit ihm zu rechnen. Ein verzweifelter Mensch wird nicht damit rechnen. Deshalb ist er ja verzweifelt. Er braucht jemanden, der für ihn hofft. Und er gibt sich auf und braucht jemanden, der ihn nicht aufgibt. So für Menschen da zu sein, das kann ein langer, das kann ein mühsamer Weg sein. Mühsam, weil uns auch ab und zu die Hoffnung ausgehen wird. Und wir werden so auch nicht gleichzeitig für viele Menschen da sein können. Aber Gott hat zum Glück nicht nur Prediger und Diakone berufen, sondern ganze Gemeinden. Auch dich und mich. Und das, liebe Gemeinde, macht mir Hoffnung in der Verzweiflung. Amen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen dafür danken, dass du ein lebendiger Gott bist. Ich möchte dir von ganzem Herzen dafür danken, dass du ein lebendiger Gott bist, der uns sieht, der jeden Einzelnen von uns und jeden einzelnen Mensch dieser Erde sieht. Und ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du ein lebendiger Gott bist. Dass du ein lebendiger Gott bist, der auch heute noch handelt. Der auch heute noch eingreift in unser Leben und in diese Geschichte dieser Welt. Und himmlischer Vater, du kennst aber auch diese Momente in unserem Leben, wo wir das nicht sehen. Wo wir nicht nur ein paar von Sorgen haben, sondern wo wir in dieser Verzweiflung, in dieser Finsternis sind. Wo es uns schwerfällt, an dich zu glauben, auf dich zu hoffen, auf dein Handeln zu hoffen. Du kennst diese ganz persönlichen, tiefen Nöte von uns Menschen. Du siehst auch unsere Ohnmacht und unsere Hilflosigkeit, auch angesichts der Ereignisse in diesen Tagen in dieser Welt. Du siehst die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit der Menschen dort in der Ukraine. Und wir wollen dich für sie bitten und wir wollen stellvertretend für sie hoffen. Wir wollen stellvertretend für sie glauben. Und wir wollen dich anrufen und wir wollen dich bitten, dass du deinen Arm bewegst, dass du dich als der lebendige Gott erweist. Herr, es ist dir möglich, durch viel oder wenig zu helfen. Es braucht nicht viel von dir. Wir haben es gehört, was die Völker dieser Erde für dich sind. Himmlischer Vater, danke. Danke für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke für die Menschen, die du uns gibst, die in unser Leben hineinsprechen, die uns dein Wort in unser Leben hineinsprechen, um uns neue Kraft zu geben und uns aufzurichten, um uns an dich zu erinnern. Lass uns dich immer wieder in unserem Leben entdecken. Begegne uns immer wieder in deinem Wort. Und wir danken dir, dass du dein Hoffnungszeichen aufgerichtet hast, dass wir dann anschauen dürfen, dein Kreuz, so wie wir es hier vorne sehen. Das ist das Hoffnungszeichen. Darauf lass uns unseren Blick richten. Und all das, was uns noch bewegt, das wollen wir in dem Gebet vor dich bringen, das du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen, glaube ich, nochmal, richtig? Ja. Fürchte dich nicht, die Nummer 385, und der Text wird hiervon angezeigt. Thank you. Ende unseres Gottesdienstes angelangt und möchte uns am Ende noch den Segen Gottes zusprechen. Und ich möchte Sie, euch bitten, dazu aufzustehen. Gott, der dich wahrnimmt, lasse zu deiner Erfahrung werden, was er dir zugesagt hat. Bei dir zu sein in Angst und Unsicherheit. Zu dir zu stehen in Ausweglosigkeit und Verlassenheit. Dich zu trösten, wenn du bekümmert bist. Deine Bedürftigkeit zu Herzen zu nehmen, was immer auf dir lastet. Er schenke dir, was du dir selbst nicht geben kannst. Wachsendes Vertrauen mitten in den Widersprüchen dieses Lebens. Und so segne und behüte dich der Herr. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und er gebe dir seinen Frieden. Amen. Ja, ich wünsche Ihnen einen guten, einen gesegneten Sonntag, Zeit, um neue Kraft zu schöpfen für die kommende Woche, für die Aufgaben, die vor Ihnen liegen. Und ich glaube, jetzt singen wir nochmal, oder? Es gibt noch ein Nachspiel, das hat ein Nachspiel, liebe Gemeinde. Und dann sehen wir eventuell noch Bilder von den Gemeinden in Odessa.